Stell dir vor, es ist Freitagnachmittag, du klappst deinen Laptop zu, das Wochenende ruft und wenn wir den aktuellen Statistiken glauben dürfen, hast du in dieser Woche durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei deinen ganzen Routineaufgaben rund 6 Stunden Arbeitszeit gespart.
6 Stunden, das ist schon echt eine Hausnummer.
Absolut. Rein rechnerisch müsstest du also frisch, erholt und völlig entspannt in deinen Feierabend starten. Aber die Realität, die sieht oft ganz anders aus. Du fühlst dich mental einfach völlig ausgelaugt. Dein Gehirn gleicht zu einem Schwamm, der wirklich nicht einen einzigen Tropfen Wasser mehr aufnehmen kann. Irgendwie paradox, oder?
Ja, das ist ein extrem spannendes Paradoxon. Und genau deshalb schauen wir uns das heute mal im Detail an.
Ja, wir haben für unsere heutige tiefgehende Analyse einen ganzen Stapel an Studien und harten Daten zur Arbeitswelt des Jahres 2026 vorliegen. Und unsere Mission ist es, genau dieses Phänomen zu entschlüsseln. Also, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prompt mich mal. Schön, dass du dabei bist.
Hallo auch von mir. Dieses Gefühl der tiefen mentalen Erschöpfung, das du da gerade beschrieben hast, trotz dieser scheinbar massiven Zeitersparnis, das ist aktuell eines der drängendsten Phänomene unserer Arbeitskultur.
Und das betrifft ja mittlerweile wirklich fast jeden, oder?
Richtig. Wir müssen hier ganz klar festhalten, wir sprechen bei KI nicht mehr über irgendeine abstrakte Zukunftstechnologie. Sie ist das absolute Fundament der heutigen Wissensarbeit. Unsere Daten zeigen, dass mittlerweile 41% der Beschäftigten KI-Tools wirklich kontinuierlich in ihren Alltag integriert haben.
Wahnsinn. Und bei den Jüngeren ist die Zahl wahrscheinlich noch höher, nehme ich an.
Ja, exakt. Bei den unter 30-Jährigen kratzen wir sogar an der 60%-Marke. Aber was wir gerade kollektiv durchmachen, ist eine extrem kritische Übergangsphase.
Inwiefern? Weil die Technik noch nicht ausgereift ist?
Nein, die Technik ist da. Das Problem ist, dass die Implementierung von KI in Unternehmen fälschlicherweise oft noch als reines IT-Projekt behandelt wird. Also so nach dem Motto, neue Lizenzen kaufen, Software installieren und fertig ist die Laube.
Ah, ich verstehe. Die menschliche Komponente wird da einfach vergessen.
Genau. Dabei ist es im Kern ein massiver psychologischer und organisatorischer Wandel. Ein Wandel, der unsere kognitiven Verarbeitungsprozesse auf einer fundamentalen Ebene herausfordert. Und genau das soll ja unser Ziel für diese intensive Betrachtung heute sein. Am Ende wollen wir verstehen, warum KI unser Gehirn so belastet, was Begriffe wie Technostress oder FOMO bedeuten und vor allem, welche konkreten Strategien es dagegen gibt.
Super wichtiges Thema. Dann lass uns doch direkt mal in diese Mechanismen reinschauen. Wenn ich mir die Quellen so ansehe, fällt mir immer wieder ein zentraler Widerspruch auf. Eigentlich nimmt uns die Maschine doch unzählige Denkschritte ab, oder?
Auf den ersten Blick ja.
Ja, genau. Sie fasst in Sekunden irgendwelche Dokumente zusammen, für die ich früher vielleicht Stunden gebraucht hätte. Warum verringert das dann unsere kognitive Belastung nicht? Das ist doch völlig unlogisch.
Es wirkt unlogisch, ja. Aber das liegt daran, dass sich die Art der kognitiven Belastung qualitativ völlig verändert hat. Wenn wir von kognitiver Last sprechen, dann meinen wir ja die Gesamtmenge an Informationen, die unser Arbeitsgedächtnis zu einem bestimmten Zeitpunkt aufnehmen, verarbeiten und speichern muss.
Okay, also quasi der Arbeitsspeicher im Kopf.
Richtig. Vor dieser flächendeckenden Nutzung generativer KI war Wissensarbeit meistens ein sehr linearer Prozess. Wenn du einen komplexen Bericht geschrieben oder Code entwickelt hast, dann passierte das Schritt für Schritt. Du hast recherchiert, eine Struktur entworfen, geschrieben und dann korrigiert.
Man war also wirklich der alleinige Autor des Prozesses.
Genau. Und das ist der entscheidende Punkt. Dein Gehirn konnte seinem eigenen Rhythmus folgen. Die Informationsaufnahme und die Verarbeitung, die liefen schön synchron ab.
Weißt du, was mir dazu einfällt? Das ist so ein bisschen wie dieser Wechsel vom Fahrrad in einen Rennwagen.
Oh, das ist eine gute Analogie. Erzähl mal.
Naja, wenn ich Fahrrad fahre, bestimme ich das Tempo ja aus meiner eigenen physischen Kraft heraus. Ich sehe die Landschaft vorbeiziehen. Mein Gehirn hat Zeit, die Umgebung zu scannen und auf Hindernisse zu reagieren. Es ist alles in meinem Tempo.
Mhm. Und mit der KI?
Da steige ich plötzlich in diesen hochgezüchteten Rennwagen. Ich bin zwar wahnsinnig schnell am Ziel, ja, aber ich muss auf einmal den Verkehr in Millisekunden lesen, ein extrem komplexes Armaturenbrett überwachen und die Strecke navigieren, ohne aus der Kurve zu fliegen.
Ja, Das passt perfekt.
Mein Gehirn rattert ununterbrochen, weil ich die Kontrolle über eine Maschine behalten muss, deren Tempo eigentlich gar nicht für meine menschlichen Reflexe gemacht ist.
Diese Analogie trifft den Kern des Problems wirklich erstaunlich präzise. In der Kognitionspsychologie und eben auch in unseren Daten wird genau dieses Phänomen als Asynchronis-Gap beschrieben, also die Asynchronitätslücke.
Asynchronitätslücke. Okay, weil die Geschwindigkeiten nicht mehr zusammenpassen.
Exakt. Hier kollidieren zwei völlig unterschiedliche Verarbeitungsgeschwindigkeiten. Auf der einen Seite haben wir die immense algorithmische Geschwindigkeit der KI, die in Sekundenbruchteilen hochkomplexe Outputs, Texte oder Codezeilen generiert. Und auf der anderen Seite steht die Langsamkeit des menschlichen Bewusstseins.
Weil wir einfach nicht in Algorithmen denken können.
Genau. Menschen denken in semantischen Takten. Wir brauchen schlichtweg Zeit, um Bedeutung zu erfassen, Kontext herzustellen und Informationen wirklich tiefgreifend zu verstehen. Ein neuronales Netz im Gehirn knüpft Verbindungen eben nicht in Millisekunden.
Das heißt also, die KI knallt mir fertige, oft sehr plausible Ergebnisse auf den Bildschirm und ich muss dann mühsam rückwärts entschlüsseln, wie sie überhaupt dahin gekommen ist und ob das inhaltlich überhaupt Sinn ergibt.
Richtig. Deine Rolle verschiebt sich vom linearen Schöpfer hin zum interpretativen Prüfer. Und genau dieser ständige mentale Kontextwechsel ist es, der so unglaublich viel Energie frisst.
Weil ich ständig zwischen meiner Welt und der Maschinenwelt hin und her springen muss.
Ganz genau. Du musst aus deinem eigenen Denkmuster in die Logik der KI springen, ihre Prämissen evaluieren und dann wieder in deine eigene strategische Planung zurückkehren. Wenn Prozesse permanent schneller ablaufen, als wir sie in ihrer Tiefe begreifen können, entsteht ein chronischer Tempostress.
Und das spürt man dann am Freitagnachmittag.
Ja. Die Folge für das Individuum ist tiefgreifend. Wir gehen vom aktiven, gestaltenden Erleben unserer Arbeit über in ein reines Funktionieren. In der Psychologie spricht man hier von Depersonalisation.
Depersonalisation, das klingt heftig. Also, dass man sich selbst quasi verliert.
Sozusagen. Man handelt, man ist auf dem Papier extrem produktiv, man hakt To-Do-Listen in Rekordzeit ab, aber man spürt sich selbst im Prozess einfach nicht mehr. Man fühlt sich wie ein Zahnrad in einem System, das von Algorithmen angetrieben wird.
Wenn wir also ständig unsere eigene Bedeutungsschaffung unterdrücken müssen, um mit der Maschine Schritt zu halten, erklärt das auch, warum der Stress nicht nur von der bloßen Menge der Arbeit kommt?
Sondern wirklich von der Art der Interaktion.
Richtig. Und die Forschung bricht dieses Phänomen unter dem Begriff Technostress noch weiter auf. Ah, Technostress. Da geht es dann aber nicht um den Frust, wenn der Drucker klemmt, oder?
Nein, absolut nicht. Das ist ein wissenschaftlich fundiertes Konzept, das in der aktuellen Arbeitsforschung eine zentrale Rolle spielt. Wir können ihn didaktisch in verschiedene Dimensionen zerlegen. Die offensichtlichste ist der Techno-Overload.
Das ist dann wahrscheinlich diese Überlastung durch die schiere Datenmenge und Geschwindigkeit, über die wir gerade sprachen, oder?
Genau. Du bekommst in der gleichen Zeit einfach ein Vielfaches an Informationen zur Bewertung vorgelegt. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Viel gravierender ist oft die Technokomplexität.
Technokomplexität. Ist damit dieses ständige Umlernen gemeint? Gefühlt gibt es ja wirklich jede Woche ein neues Modell, ein neues Update oder eine völlig neue Art und Weise, wie man Prompts formulieren muss, damit die KI nicht irgendwas erfindet.
Ganz genau, das ist es. Das Gefühl, dass das eigene Wissen eine immer kürzere Halbwertszeit hat. Du hast dein Tool gerade einigermaßen gemeistert, schon wird die Benutzeroberfläche geändert oder das zugrunde liegende Modell verhält sich plötzlich völlig anders.
Man kommt also nie wirklich an.
Richtig. Dein Gehirn kann nie in einen echten Routinemodus schalten. Eine weitere, sehr belastende Dimension ist dann die Techno-Invasion.
Techno-Invasion? Das leuchtet irgendwie ein. Weil ich mit KI theoretisch immer und überall hochproduktiv sein kann, verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben wahrscheinlich komplett.
Genau so ist es. Wenn mein KI-Assistent auch nachts um 3 perfekte Vorlagen generieren kann, steigt ja auch die implizite Erwartungshaltung, also an mich selbst, aber natürlich auch vom Arbeitgeber, dass ich diese Ergebnisse auch direkt verarbeite. So ist es. Die räumlichen und zeitlichen Grenzen der Arbeit lösen sich einfach auf. Und diese 3 Dimensionen, Overload, Komplexität und Invasion, münden schließlich oft in die 4. und vielleicht toxischste Dimension.
Welche ist das?
Die Techno-Unsicherheit. Das ist die ständige, nagende Angst, dass die eigenen Fähigkeiten nicht mehr ausreichen, dass man den Anschluss verliert oder dass die eigene Rolle im Unternehmen mittelfristig komplett wegrationalisiert wird.
Moment, da muss ich jetzt kurz einhaken. Hier wird es nämlich wirklich interessant. Wenn wir über Technokomplexität und diese Unsicherheit sprechen, unsere Quellen zeigen einen massiven Stressanstieg, speziell bei der Generation Z.
Ja, das ist ein sehr auffälliger Befund.
Aber das ergibt für mich auf den ersten Blick gar keinen Sinn. Diese Generation ist doch mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen. Das sind die absoluten Digital Natives. Müssen die nicht eigentlich am meisten jubeln, weil KI ihnen die ganzen nervigen Einstiegsaufgaben abnimmt?
Das ist ein brillantes Paradoxon. Um zu verstehen, warum ausgerechnet die Jüngsten so unter Druck stehen, müssen wir uns die strukturelle Entwicklung des Arbeitsmarktes ansehen. Ja, sie sind Digital Natives, aber sie sind primär an den Konsum digitaler Inhalte gewöhnt.
Ah, also an intuitive, reibungslose Interfaces wie bei Social Media oder so.
Richtig. Die Arbeit mit generativer KI erfordert aber etwas völlig anderes, nämlich kritisches Denken, tiefes Domänenwissen und die Fähigkeit zur abstrakten Analyse. Und hier ist das Problem, die Generation Z konkurriert auf dem Arbeitsmarkt zunehmend direkt mit der KI. Manche Soziologen sprechen schon scherzhaft, aber eigentlich sehr treffend von der Konkurrenz durch die Gen AI.
Gen AI, krass. Weil klassische Einstiegsjobs einfach wegfallen.
Drastisch. Überleg mal, wie der Berufseinstieg früher aussah. Egal in welcher Branche, man hat oft mit Routineaufgaben angefangen. Datenpflege, einfache Recherchen, das Zusammenfassen von Meetings, das Schreiben von simplen Codebausteinen.
Stimmt, das waren Aufgaben, die zwar repetitiv waren, aber man brauchte sie irgendwie, um reinzukommen.
Genau, sie hatten eine extrem wichtige psychologische Funktion. Sie waren das Fundament für organisches Lernen.
Ah, ich verstehe. Das war quasi der Übungsplatz. Man konnte die Branche, das Unternehmen und die Prozesse in einem relativ geschützten Rahmen kennenlernen. Man konnte Fehler machen, ohne dass gleich das ganze Millionenprojekt scheitert.
Exakt. Und dieser Übungsplatz, der existiert 2026 für viele einfach nicht mehr. Die KI erledigt diese Grundlagenarbeit in Sekunden. Von Berufseinsteigern wird heute erwartet, dass sie vom ersten Tag an strategisch agieren.
Das ist ja ein wahnsinniger Druck.
Absolut. Sie müssen komplexe, von der KI generierte Analysen bewerten, strategisch einordnen und validieren. Sie übernehmen auf dem Papier Rollen mit hoher Verantwortung, ohne die jahrelange, schrittweise Erfahrung überhaupt aufgebaut zu haben.
Und das Bildungssystem hat Sie darauf wahrscheinlich null vorbereitet.
Leider ja, das hinkt dieser Anforderung massiv hinterher. Und genau an dieser Schnittstelle aus übersteigerter Erwartungshaltung und mangelndem Erfahrungsfundament entsteht FOBO.
FOBO, also Fear of Becoming Obsolete, die Angst, überflüssig zu werden.
Richtig. Und das ist längst kein Nischenphänomen oder ein Thema nur für Geringqualifizierte mehr. Es ist eine strategische Herausforderung, die mittlerweile alle akademischen und kreativen Berufe durchdringt.
Betrifft das alle gleichermaßen?
Tatsächlich zeigen die Daten eine beunruhigende Tendenz. Frauen spüren diese Bedrohung durch FOBO oft noch deutlich stärker als Männer.
Echt? Woran liegt das?
Die Gründe dafür sind vielschichtig, aber sie hängen stark mit bestehenden strukturellen Ungleichheiten zusammen. Frauen haben ohnehin oft das Gefühl, ihre Kompetenz im Berufsleben doppelt beweisen zu müssen. Wenn du nun ständig das Gefühl hast, eine unermüdliche, fehlerresistente Maschine atmet dir in den Nacken und du musst in Rekordzeit Entscheidungen treffen über Dinge, die du nicht von Grund auf selbst erarbeitet hast, dann ist das einfach mental zermürbend.
Das glaube ich sofort, das ständige Gefühl, nicht gut genug zu sein.
Genau. Und die Reaktion darauf ist ein Phänomen, das in unseren Analysen als Quiet Cracking bezeichnet wird.
Quiet Cracking? Das musst du mir kurz erklären. Ich kenne Quiet Quitting, da macht man Dienst nach Vorschrift, zieht klare Grenzen und investiert sich emotional nicht mehr in den Job. Aber Cracking klingt irgendwie viel dramatischer. Als würde man unter der unsichtbaren Last zerbrechen.
Das hast du sehr gut abstrahiert. Genau das ist der Unterschied. Beim Quiet Quitting verweigert sich der Mitarbeiter aktiv der Mehrarbeit. Beim Quiet Cracking funktionieren die Beschäftigten äußerlich reibungslos weiter.
Sie liefern also noch ab?
Ja, sie sind hochproduktiv, sie erfüllen ihre KPIs, aber innerlich zerbrechen sie an dieser kognitiven Dissonanz. Aus der ständigen Unsicherheit heraus und aus der Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, beginnen sie der KI und letztlich sich selbst fundamental zu misstrauen.
Oh wow, Das heißt, sie kontrollieren KI-Ergebnisse wahrscheinlich doppelt und dreifach, oder?
Exakt. Sie bauen versteckte Schattenprozesse auf, um sich abzusichern, prüfen Fakten geradezu manisch nach und fallen in eine Art analytische Paralyse. Sie ziehen sich kognitiv und emotional völlig aus der Arbeit zurück, weil die pure Last der ständigen Fehlervermeidung all ihre Ressourcen frisst.
Lass uns hier mal kurz innehalten. Also, was bedeutet das alles für uns? Wenn ich die Daten richtig verstehe, heißt das ja, diese totale Erschöpfung am Freitagnachmittag kommt gar nicht primär von der Menge der Arbeit.
Sondern aus diesem ständigen Misstrauen gegenüber der Maschine, dem Asynchrony Gap und der tiefen Angst um den eigenen Wert.
Absolut richtig zusammengefasst.
Aber wir können ja nicht einfach den Stecker ziehen. Niemand wird morgen die KI deinstallieren. Dafür sind diese Effizienzgenormen auf Unternehmensebene ja viel zu verlockend. Wie steuern wir dagegen?
Auf der individuellen Ebene bietet die Arbeitspsychologie ein sehr starkes Konzept. Das sogenannte Psychological Capital, kurz PsyCap.
Psychological Capital, ein psychologisches Kapital? Okay, mentales Bankkonto vorstellen. Ein Konto, von dem man in Zeiten von disruptiven Veränderungen abheben kann. PsychCap stützt sich auf 4 zentrale Säulen. Hoffnung, Selbstwirksamkeit, Resilienz und Optimismus.
Das klingt jetzt erstmal sehr schön. Aber wie übersetzt sich das konkret in unseren KI-Alltag? Hoffnung und Optimismus sind ja super, aber wie wende ich das an, wenn ich 10 komplexe KI-Berichte prüfen muss?
Der Schlüssel liegt vor allem in der Selbstwirksamkeit, im Englischen Efficacy. Das ist die tiefe innere Überzeugung, Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigen und steuern zu können. PsychCap ist quasi die innere Ressource, die KI nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung begreifbar macht.
Also die Einstellung, ich habe das im Griff.
Genau. Menschen mit einem hohen PsyCap betrachten die KI nicht als existenziellen Konkurrenten oder als so eine Blackbox, der sie völlig ausgeliefert sind. Sie begreifen sie als Werkzeug. Sie haben das Selbstvertrauen zu sagen, die KI kann mir 5 verschiedene Entwürfe generieren, aber ich besitze das Domänenwissen und die ethische Urteilskraft, um zu entscheiden, welcher Entwurf für unseren Kunden wirklich relevant ist.
Ah, verstehe. Und die Resilienz hilft dann bei Fehlern.
Richtig. Resilienz hilft ihnen, Rückschläge wegzustecken. Etwa wenn die KI halluziniert, also Unsinn erfindet, oder ein Projekt wegen technischer Fehler neu aufgesetzt werden muss.
Das ergibt absolut Sinn. Es geht darum, nicht in die Passivität abzurutschen. Und um diese Selbstwirksamkeit im Alltag ganz praktisch zu trainieren, habe ich einen extrem spannenden Punkt in den Studien gefunden.
Welchen genau?
Da gab es so einen Leitsatz: Reden entlastet, Schweigen überlastet. Die Softwareentwicklung, die ja schon viel länger mit extrem abstrakten, komplexen Problemen kämpft, kennt da eine Methode namens Rubber Ducking.
Ah ja, das Rubber Ducking. Das ist ein exzellentes Beispiel für externe kognitive Entlastung. Führe das gern mal weiter aus für unsere Zuhörer.
Das Prinzip ist eigentlich total simpel. Ein Programmierer steckt bei einem komplexen Code-Problem fest. Anstatt stumm weiter auf den Bildschirm zu starren und gedanklich im Kreis zu laufen, nimmt er sich eine kleine Quietscheente, also diesen Rubber Duck, der da oft auf dem Schreibtisch steht. Und dann erklärt er dieser Ente laut, detailliert und Schritt für Schritt sein Problem.
Und das hilft?
Ja. Der Clou dabei ist nämlich, in dem Moment, in dem das Gehirn gezwungen ist, diese wirren, rasend schnellen, abstrakten Gedanken in strukturierte, gesprochene Sprache zu übersetzen, verlangsamt man den Prozess. Man bringt das Denken wieder in eine menschliche, semantische Geschwindigkeit.
Was uns wieder zum Asynchrony-Gap bringt.
Genau. Und ganz oft macht es beim Reden plötzlich Klick und man sieht den Logikfehler selbst.
Wenn wir das jetzt auf unsere Situation übertragen, wir dürfen einfach nicht zulassen, dass wir 8 Stunden am Tag in so einem stummen Ping-Pong-Spiel nur noch mit dem Algorithmus kommunizieren.
Wir brauchen den Austausch mit echten Menschen. Exakt. Der Austausch. Dieses Sparring ist essentiell. Wenn ich mit einer Kollegin oder einem Kollegen über einen komplexen KI-Output diskutiere, durchbreche ich diese isolierende kognitive Last der KI. Ich muss meine Gedanken neu strukturieren, verlasse diesen Rennwagen und laufe wieder in meinem eigenen menschlichen Tempo.
Das ist ein extrem starkes Bild. Und dieser menschliche Sparring-Prozess baut das PsyCap massiv auf. Aber das darf natürlich nicht nur dein privates Projekt sein. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden und feststellen, dass womöglich ganze Abteilungen Quiet Cracking betreiben, dann muss zwingend die Organisationsebene in die Pflicht genommen werden.
Klar, die Unternehmen müssen was tun.
Ein entscheidender Befund aus den Forschungen ist nämlich, dass traditionelles Change Management bei der KI-Transformation systematisch versagt.
Vermutlich, weil traditionelles Change Management immer diesen klar definierten Zielzustand braucht, oder? So nach dem Motto, wir haben jetzt ein 6-monatiges Projekt und danach arbeiten alle mit der neuen Software und der Wandel ist abgeschlossen.
Exakt. Und bei generativer KI gibt es einfach keinen statischen Endzustand. Die Modelle entwickeln sich evolutionär und rasend schnell weiter. Was wir heute nutzen, ist in einem Jahr vielleicht schon wieder komplett obsolet. Deshalb greift das zu kurz.
Was müssen Unternehmen stattdessen tun?
Sie müssen auf maximale Agilität und vor allem auf psychologische Sicherheit setzen. Die Führungsebene muss eine Kultur vorleben, in der es absolut in Ordnung ist, Fehler zu machen. Eine offene Fehlerkultur. Es muss okay sein, ein KI-Ergebnis offen anzuzweifeln oder zuzugeben, dass man gerade kognitiv überfordert ist.
Ich habe da in den Quellen auch den Begriff der Technostress-Inhibitoren gelesen.
Richtig. Inhibitoren. Also Faktoren, die den Stress hemmen oder abfedern. Diese müssen im Unternehmen verankert werden. Support, aktive Einbindung der Leute und gezielte Kompetenzentwicklung.
Aber wie sehen die in der Praxis aus? Reicht da nicht einfach der IT-Helpdesk, den man anrufen kann?
Nein. Ein IT-Support, der Passwörter zurücksetzt, ist da völlig unzureichend. Wir sprechen von technischem Support, der echte pädagogische Begleitung beim Verstehen der Modelle bietet. Es bedeutet auch, Mitarbeitende bei der Auswahl und der strategischen Einführung neuer Tools aktiv einzubinden, anstatt ihnen einfach von oben ein neues Interface vorzusetzen, das ihre Routinen zerstört.
Das macht Sinn. Und das ändert dann wahrscheinlich auch komplett, wer man überhaupt einstellt, oder?
Ganz genau. Das erfordert ein völlig neues Verständnis von Recruiting und Rollenbildern. Wir bewegen uns hin zu einem stark skills-basierten Recruiting. Jobs müssen neu definiert werden. Die Unternehmen suchen gar nicht mehr primär nach den klassischen Tech-Nerds, die jede Programmiersprache beherrschen.
Sondern?
Die wertvollsten Talente der Zukunft sind KI-versierte Brückenbauer. Das sind Rollen wie KI-UX-Designer oder KI-Ethik-Spezialisten. Diese Fachkräfte müssen oft keine einzige Zeile Code selbst schreiben können.
Was brauchen die dann?
Sie brauchen AI-Literacy. Das ist die Kompetenz zu entscheiden, wann vertraue ich der KI, wann muss ich den Output kritisch prüfen und wann verzichte ich ganz bewusst auf ihren Einsatz, weil die menschliche Intuition in diesem speziellen Kontext überlegen ist. Ihre Hauptaufgabe ist es, nicht zu programmieren, sondern rohe, maschinelle Wahrscheinlichkeiten in validen, geschäftlichen Mehrwert zu übersetzen.
Okay, aber wenn wir jetzt an diese strategischen Brückenbauer denken, was passiert dann mit unseren Berufseinsteigern von vorhin? Wenn wir gesagt haben, der alte Übungsplatz für die Anfänger fällt weg, wie verhindern Unternehmen dann, dass sie ihren eigenen Nachwuchs direkt ausbrennen lassen?
Indem sie die Einstiegsrollen fundamental aufwerten und neu strukturieren. Weg von der Routine hin zu Analyse und Kreativität. Wenn die Maschine das Sortieren von Daten in Sekunden erledigt, dürfen wir junge Talente nicht einfach mit der dreifachen Menge an Datensätzen vollstopfen, nur weil es jetzt rein technisch möglich ist.
Weil sie sonst sofort wieder in diesen Overload rutschen.
Richtig. Die Juniorenpositionen müssen vom ersten Tag an auf strategische Analyse, kreatives Problemlösen und intensive Zusammenarbeit ausgerichtet werden. Es braucht Mentoring-Programme, in denen das Wie und Warum von Entscheidungen im Mittelpunkt steht, nicht das bloße Abarbeiten.
Lass uns das einmal strukturieren, bevor wir zum Ende kommen. Unsere Reise durch die Daten hat heute ganz klar gezeigt, die Integration von KI ist 2026 längst keine technologische Hürde mehr, sondern eine psychologische Mammutaufgabe.
Eine sehr treffende Zusammenfassung.
Wir haben verstanden, warum unser Gehirn durch die Asynchronitätslücke so massiv unter Stress gerät. Wir kommen mit dem rasanten Tempo der Algorithmen schlichtweg semantisch nicht mit. Die Arbeit verschiebt sich vom eigenen Erschaffen hin zum ständigen, oft erschöpfenden Kontrollieren.
Und das führt dann eben zu Technostress.
Genau. Der sich in Overload, Komplexität, Invasion und tiefgreifender Unsicherheit äußert. Gerade bei jungen Menschen führt der Wegfall klassischer Einstiegsjobs zu FOMO, also der Angst, überflüssig zu werden und in letzter Konsequenz zum Quiet Cracking.
Was wir unbedingt verhindern müssen.
Richtig. Die wichtigste Erkenntnis für mich heute ist wirklich, die Zeit, die wir durch Automatisierung gewinnen, darf nicht einfach mit noch mehr Aufgaben vollgestopft werden. Organisationen müssen psychologische Sicherheit bieten und gezielte Weiterbildung fördern, um unsere innere Widerstandsfähigkeit, dieses Psych-Carp, zu stärken. Wir müssen miteinander reden, um das Schweigen mit der Maschine zu durchbrechen.
Dem habe ich kaum noch etwas hinzuzufügen.
Bevor wir uns verabschieden, habe ich aber noch einen provokanten Schlussgedanken aus den Notizen für dich, der mich wirklich nicht loslässt.
Da bin ich gespannt.
Wenn Algorithmen das reine, fehlerfreie und schnelle Funktionieren und Abarbeiten immer besser übernehmen könnte diese aktuelle Krise des Technostresses uns dann nicht ironischerweise zwingen, endlich wieder das in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen, was uns tiefgreifend menschlich macht?
Du meinst Empathie und echten sozialen Austausch.
Ja, genau. Empathie, tiefes Nachdenken und ethische Abwägungen. Werden wir vielleicht irgendwann genau dafür bezahlt, absichtlich ineffizient und langsam zu sein? Ist unsere menschliche Langsamkeit in einer von KI getriebenen Zukunft vielleicht unser allergrößtes Kapital? Denk mal drüber nach.
Ein wirklich starker Gedanke zum Schluss.
Finde ich auch. Danke dir für diese tiefen Einblicke heute. Und an dich da draußen, danke fürs Zuhören, bleib neugierig und schalte auch bei der nächsten Ausgabe von Prompt mich mal wieder rein. Mach's gut.